Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis vom Thieme Verlag und gilt als Erweiterung zum Artikel über traumasensible Ergotherapie in der Ausgabe 925. Hallo Robert.
Hi Sabrina, ich hoffe, dass es dir gut geht.
Ja, mir geht's wunderbar. Ich habe gesehen, du bist heute Morgen 8 Kilometer gelaufen.
Tatsächlich.
Ich bin gestern 5 Kilometer in der Schweiz gelaufen.
Also das sind ja dann 10 Kilometer in Deutschland von den Höhenmetern
Ja, genau,
umgerechnet.
richtig, korrekt. Ja, nee, bei Muddy Angel Run war ich dabei.
Ach,
Mit
cool.
Hürden und Matsch und so. War sehr cool.
Da
Und dann
schmeißt man
hat's
sich dann so in Matsch rum und
ja,
klettert
korrekt.
unter Seilen und so ein
Ja,
Zeug.
da gibt es sehr actiongeladene Bilder von
Hast du dann
mir.
auch deine Kopfhörer dabei auf mit den Katzenohren?
Die ich jetzt aufhabe.
Ja.
Die ziehe ich das nächste Mal für dich auf. Es war total süß. Da waren auch Damen da, die haben zum Beispiel, oder auch junge Teams, die haben zum Beispiel dann auch, sind für ihre Freundin gelaufen quasi. Keine Freundin kämpft allein oder sowas.
Ach
Und
cool, ja.
Team so und so. Und dann
Ja.
sind die für die Freundin gelaufen. Und manche haben sich ganz, ganz lustig verkleidet. Zum Beispiel hatten die so Oma-Perücken auf und so ganz lange Kleider, wo du wusstest, da verfängt sich der Matsch und da wird es richtig schwierig. Und dann bist du so in so einem alten Steinbruch gelaufen. Das war sehr episch. Ja,
Das hört
ich
sich
habe
wunderbar an.
die
Musst
Game
mal
of
Fotos schicken.
Thrones
Ja.
lieber nicht.
Schade. Das hätten wir so als nächstes Podcast-Bild einfach nehmen können.
Bevor wir uns jetzt hier aber auslassen über unsere Laufgeschichten, wir sind natürlich nicht alleine. Wir haben heute wieder eine Gästin bei uns, und zwar die liebe Diana Krämer. Die hat einen ganz tollen Artikel über traumasensible Ergotherapie geschrieben und ist heute hier. Und hallo Diana, schön, dass du da bist.
Hallo Sabrina und hallo Robert.
Hallo.
Für unsere Zuhörenden darfst du dich einmal vorstellen und einen kurzen Einblick in deinen Werdegang geben, damit wir wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.
Ja, gerne und vielen Dank für die Einladung auch. Also, ich bin Diana Krämer, ich bin Ergotherapeutin schon seit 2006. Und seit 2008 habe ich eine eigene Praxis in Berlin. Das ist eine kleine Praxis. Wir sind ein Team von manchmal 6 und manchmal 7 Leuten. Und wir sind spezialisiert auf die Behandlung, psychisch-funktionelle Behandlung eigentlich. Ja, ich bin Ergotherapeutin mit einem Bachelor und Gesundheitswissenschaftlerin, habe einen Master, International Master in Occupational Science gemacht, neben der Praxis schon 2018. Und ja, warum ich hier bin, ist, ich habe mehrere Fachbücher geschrieben, aber unter anderem erscheint jetzt bald eins zum traumasensiblen Arbeiten. Das habe ich zusammen mit Anke Schreiner erstellt, geschrieben, aber auch mit vielen Fachbeiträgen von KollegInnen, die in den jeweiligen Fachbereichen Beiträge geschrieben haben. Und genau, ich bin für den DVE und verschiedene andere Einrichtungen und Institute unterwegs und unterrichte vor allem. Ich komme auch aus der DBT-Richtung, dialektisch-behaviorale Therapie, habe viel mit Borderline-Klienten gearbeitet. Und ja, das ist so, denke ich, das reicht erstmal zu mir.
Ja, vielen Dank für den Einstieg. Wir würden jetzt auch tatsächlich gleich mal einsteigen ins Thema. Diana, was versteht man genau unter Traumatherapie? Und vielleicht kannst du kurz erläutern, welche Rolle eben die Ergotherapie dabei einnehmen kann.
Ja, gerne. Ist ja auch eine wichtige Frage, weil die Traumatherapie an sich ist als Begriff eigentlich nicht wirklich definiert. Also es gibt jetzt nicht sozusagen, ich mache eine Ausbildung als Traumatherapeutin und dann bin ich die gleiche Traumatherapeutin wie meine Nachbarin, die auch die Ausbildung gemacht hat. Der Begriff inkludiert eigentlich eher sowas wie eine therapeutische Haltung oder einen Zugang, der eben die Folgestörungen, die durch Traumatisierungen entstehen, eigentlich inkludiert. Das heißt, erstmal ganz, ganz viel Wissen vor allem zur Verfügung stellt. Also was sind Folgen auf körperlicher, auf neurologischer Ebene von Traumatisierung, verschiedener Art. Es gibt ja verschiedene Traumatisierungen. Also das ist das Erste, was jemand, der sich Traumatherapeut nennt, ob das jetzt ein Ergotherapeut oder ein Psychotherapeut oder ein Physiotherapeut ist, traumasensibel arbeitet, erstmal haben sollte. Nämlich ein wirklich aktuelles und fundiertes Wissen über das komplexe Thema Trauma und die Auswirkungen, die Trauma hat. Wenn das so ist, dann gibt es schon verschiedene Techniken und Methoden, die man erlernen kann und in denen man Fortbildungen zum Beispiel machen kann. In der Psychotherapie wäre das jetzt zum Beispiel EMDR, ne? Das wäre in der aktuellen Leitlinie ist das zum Beispiel eine evidenzbasierte Methodik, die man anwenden würde bei Menschen in der Psychotherapie, bei Menschen mit Traumafolgestörungen. In der Ergotherapie gibt es da nicht so ganz klare, ne, Methodiken, wo man sagt, das und das und das würde man machen. Viele sprechen, und das steht auch in der Leitlinie so, da viel von Stabilisierung. Die Ergotherapeuten sind die, die eben da sind, um zu stabilisieren, weil Menschen mit Traumafolgestörungen eben wirklich oft emotional auch sehr instabil sind. Aber in meiner Erfahrung ist das bei weitem nicht das Einzige. Aber trotzdem ist es erstmal wichtig zu wissen, auch jemand in der Ergotherapie, der traumasensibel arbeiten will, braucht ganz, ganz viel Wissen. Dazu gehört Wissen über das Nervensystem, dazu gehört Wissen über Symptomatiken, die auftreten können und Besonderheiten. Und natürlich, was, na, auf die Frage bezogen, was die Ergotherapie sozusagen darin eigentlich für eine Rolle spielen kann. Ich finde vor allem der ganz besondere Blick von einer direkten Erfahrungstherapie, dass wir immer die Handlung eigentlich im Sinn haben. Es ist eigentlich wie eine Übersetzung von, ich höre eine Symptomatik und was bedeutet das in einem Alltag von jemandem, der da betroffen ist. Also ich höre Dissoziation, dann habe ich erstmal ein Bild, oh Gott, jemand ist irgendwie gar nicht richtig anwesend oder kann sich nicht konzentrieren oder ist nicht erreichbar. Und der Ergotherapeut denkt, was kann der alles nicht machen? Oder woran kann er nicht teilnehmen oder teilhaben? Und das ist was Besonderes, weil wir sofort sozusagen in so einer aktiven, in aktiv Aktivität denken und dann ja auch direkt umsetzen. Das heißt, derjenige kann direkt in der Sitzung eigentlich eine Erfahrung machen, die anders ist als das, wenn er alleine zum Beispiel zu Hause ist. Also wenn er zum Beispiel mit Dissoziationen zu tun hat, das ist jetzt, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das so beispielhaft mache. Aber mit Dissoziation zu tun hat. Und das tritt natürlich auch auf in der Therapiesituation auf, weil es ganz viel Nervosität ist. Ich bin vielleicht unbekannt, gerade am Anfang. Dann kann ich direkt als wissende Traumatherapeutin in der Ergotherapie reagieren und sagen, was machen wir damit, damit sie auch jetzt schon merken, wie sie weniger dissoziieren können und dadurch besser teilhaben können an dem, was sie eigentlich tun wollen. Und dann erarbeiten wir dafür Praktiken und Techniken, wie das passieren kann. Regulation. In dem Fall würde ich tatsächlich dann sowas wie Stabilisierungstechniken versuchen. Ja. Also ich finde gerade dieses eben direkte, aktive Denken, aber auch Tun ist das ganz Besondere, was die Ergotherapie da reinbringt. Also auch das, was ich sozusagen theoretisch erarbeite, das Wissen über mich aus der Psychotherapie zum Beispiel oder wenn es eine gute Physiotherapie gibt, ne, die körperlich nochmal anders mit mir arbeitet, kann ich das jetzt direkt anwenden eigentlich. Als zweites würde ich sagen, was wichtig ist und so besonders die Ergotherapie macht, und das ist ja auch das, dass wir eben ambulant mit der Psychotherapie die einzigen sind, die kassenärztlich verordnet werden, sodass wir bezahlt werden von den Krankenkassen. Ja, das passiert jetzt mit keiner anderen therapeutischen Instanz, also die Physiotherapie schon, aber die sind im Bereich von Trauma immer noch ganz, ganz leider noch weiter weg als die Ergos. Und das ist natürlich ein bisschen niedrigschwelligerer Zugang. Das heißt, wenn die Psychotherapeuten lange Wartelisten haben, dann sind die Ergopraxen ein bisschen offener, behandeln auch schneller. Und wir sind eben auch aufsuchend tätig. Also wenn jemand eben die Wohnung gar nicht mehr verlässt vor lauter Bedrohungsgefühl und Angstzuständen, dann können wir hingehen und gucken, wie können wir das anbahnen, dass jemand wieder soziale Teilhabe hat, aber überhaupt vielleicht auch mal einkaufen geht, statt bei Rewe immer zu bestellen. Und das finde ich ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, den es in der Traumatherapie auch braucht und wo die Ergotherapie wirklich die größte Kompetenz hat, in meinem Dafürhalten. Und das meine ich nicht arrogant, alle anderen sind auch ganz genauso wichtig. Aber meine Erfahrung ist, dass eben diese direkte Erfahrung, ich kann das auch anders, also die Erfahrung von Selbstwirksamkeit direkt schon in der therapeutischen Situation ist enorm bereichernd.
Vielen Dank auch für deine Beispiele, die du gleich reingebracht hast. Ich habe noch eine kleine dritte Rolle. Wir hatten nämlich am
Ja.
Anfang darüber gesprochen,
Ja.
woraus die Ergotherapie eigentlich entstanden ist. Und da
Ja.
würde ich dich gerade noch mal dazu einfügen, dass du das auch noch mal erklärst, weil das fand ich ganz toll am Anfang.
Ja, stimmt, das war im Vorgespräch auch. Naja, wenn es ist ja eigentlich das, woraus wir entstanden sind, der Beruf, ne? Wenn man zurückkommt, ist das, wo die Ergotherapeuten das erste Arbeitsfeld oder das erste Fachgebiet waren, eigentlich traumatisierte Kriegsveteranen. Und da ging es ganz viel natürlich auch um Gärtnern und um irgendwie Funktionswiederherstellung. Und man hat vielleicht natürlich auch noch gar nicht das psychologische Wissen gehabt, aber man hat die Heilung im weitesten Sinne auch auf der psychologischen Ebene total gesehen, wie schnell die auch funktioniert hat, dadurch, dass eben Teilhabe an diesen Aktivitäten, die diese Veteranen eigentlich vorher hatten und jetzt wieder einen Zugang dazu hatten. Ein bisschen schade ist, dass diese Wiederherstellung dazu diente, dass sie wieder aufs Schlachtfeld können und nicht, dass sie dann sozusagen eigentlich im Frieden zu Hause leben können. Aber trotzdem muss man sagen, dass das natürlich ganz, ganz viel, auch da schon so eine lange Evidenz dafür da ist, was es eigentlich für eine Wirksamkeit haben kann, genau mit Bedeutungsfeld, also direkt mit der bedeutungsvollen Betätigung eigentlich schon zu arbeiten. Ja, danke.
Vielen Dank für die Ausführung. Jetzt machen wir noch einen kleinen Bogen, und zwar, warum ist es wichtig, dass ErgotherapeutInnen sich mit dem Thema Trauma beschäftigen, auch wenn sie vielleicht gar keine TraumatherapeutInnen sind oder auch werden wollen in dem Sinne? Warum empfiehlst du trotzdem, dass man sich mit diesem Thema befasst?
Ja, also finde ich gar nicht so einen großen Bogen, weil es natürlich auch mit unserer Geschichte dieses Landes und damit aber auch unseres Berufes zu tun hat, weil wenn wir davon ausgehen, dass wir Menschen behandeln, auch in der, nicht nur in der Geriatrie, aber wenn wir die letzten 100 Jahre dieses Landes betrachten, geschichtlich, dann kann man davon ausgehen, dass wir es mit vielen Menschen zu tun haben, die in irgendeiner Art von Traumatisierung betroffen waren. Entweder selbst oder transgenerational ist ein sehr, sehr wichtiger und immer mehr wichtig werdender Begriff in der Traumatherapie oder transgenerational betroffen. Also zum Beispiel von traumatisierten Eltern beältert zu werden, hat einen bestimmten Einfluss auf mich. Und das wiederum wird natürlich generational weitergegeben. Und das ist etwas, nicht nur aus diesem geschichtlichen Hintergrund, aber das sollte ich natürlich in jeglichem Fachbereich der Ergotherapie einfach mitdenken. Zu denken, das bin ich, ne, wie du jetzt zum Beispiel in der Onkologie und ich habe jemanden, weiß ich nicht, 75-Jährigen vor mir sitzen, dann ist das, weiß ich, dass der geboren wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Zeit in Deutschland, in der es wirklich, wirklich schwierig war und ganz, ganz viele Herausforderungen da waren als Kind. Und zwar nicht nur in einem Alltagsgestalten, sondern auch in der Bindungserfahrung zum Beispiel, ne? Was für eine Bindungserfahrung hat diese Person gemacht und was für eine Bindungserfahrung gebe ich ihr als Therapeut in ihrem jetzt schon fortgeschrittenen Alter. Zum Beispiel, ne? Also gerade die Bindungsebene hat mit Traumatherapie ganz, ganz viel zu tun, traumasensibles Halten, Handlung, Haltung. Aber ist ein bisschen zweischneidig. Das eine ist, möchte wirklich mit, also traumasensibel arbeiten mit Menschen mit Traumafolgestörungen. Die kommen zu mir, haben genau diesen Auftrag schon, da gibt es eine klare Diagnose. Und dann weiß ich, okay, wir werden uns jetzt gleich darüber unterhalten, was sind die Problematiken und wo geht's hin. Das andere ist, ein traumasensibles Setting zu schaffen. Und das ist etwas, was ich glaube, was immer gut ist. Und das heißt Sicherheit, Akzeptanz von dem, was da auf der anderen Seite ist. Das heißt, eine Offenheit zu haben, nochmal nachzufragen, immer eine validierende, wertschätzende Haltung und nicht eine, wo ich vorgebe, wo es lang geht. Aber manchmal auch selbst sowas wie, jemandem ist es vielleicht zu laut. Ist ganz oft im Kontext von Trauma so, ne, dass Menschen so eine Hypervigilanz, immer ist alles zu laut und zu viel. Dann gucke ich, wie kann ich es vielleicht leiser machen? Wie kann ich ein Setting schaffen, was das mitdenkt? Und dann muss ich noch lange nicht sagen, jetzt behandeln wir ihre Traumafolge, sondern ich bin einfach in der Einstellung so, dass sie sich wohlfühlen und das, wo sie jetzt ihr Ziel gesetzt haben, auch erreichen können. Das heißt, es ist fast wie so eine Grundlage, essentielle Arbeit, die wir da schaffen. Und das, finde ich, kann in jedem Bereich sein. Also da können wir ja lange drüber sprechen. In der Pädiatrie muss ich bindungsorientiert arbeiten. Ich glaube, dann können wir viel, viel mehr schaffen, wenn ich da nur. Ich finde auch, es ist ein Unterschied zwischen einem pädagogisch-therapeutischen Ansatz und einer wirklich therapeutisch-therapeutischen Ansatz. Und das so für sich selber zu hinterfragen. Auch immer wieder meine eigene Meinung und Haltung zu reflektieren, meine eigenen Grenzen zu beachten und die auch klar zu kommunizieren, ist ein ganz, ganz wichtiges Feld in der Traumabehandlung. Jeder kann aber davon enorm profitieren. Und wir wissen nicht, wer vor uns sitzt. Wir wissen am Ende ja auch nicht, wer sitzt, was für eine Geschichte es ist vor uns, selbst in der Handtherapie. Ne? Und dann fasse ich einfach irgendwie jemanden an und wundere mich, wenn der nicht wiederkommt. Ne? Das heißt, konsensuelles Arbeiten, nochmal nachzufragen, ist das okay, wenn ich das so und so mache? Nur weil ich es einfach im Kopf habe, nicht weil ich etwas überdramatisiere, sondern weil ich es mitdenke und sage, das ist das, was ich als nächstes tue, ist das für Sie in Ordnung, weil das bedeutet, ich werde Sie berühren. Ja? So, Punkt. Muss ich nicht, vielleicht haben sie ja irgendwas und irgendwie Angst haben, sondern einfach eine eindeutige Haltung dazu haben. Ich sehe dich als Mensch und ich frage nochmal nach, weil wer weiß, ob du das möchtest oder nicht.
Ich finde es gut, dass du gerade auch zum Schluss jetzt nochmal dieses Beispiel gebracht hast mit dem Anfassen und so. Und ich werde sie jetzt anfassen,
Ja.
Punkt. Weil das kann natürlich auch in jedem Fall schnell Berührung immer wieder etwas auslösen.
Ja.
Und dass man das zum Beispiel auch in der Handtherapie zum Beispiel mitdenken könnte. Weil wie oft greifen wir dann doch den Patienten an im Sinne von anfassen, weil wir denken, ah ja, okay, das gehört jetzt dazu, der hat uns die Narbe gezeigt, wir fangen jetzt da an und könnten
Ja.
aber dieses Sätzchen noch hinzufügen
Ja.
als Vorbereitung.
Ja.
Wie kann ich jetzt als Ergotherapeutin erkennen, dass ein Trauma im Hintergrund eine Rolle spielen kann, auch wenn es nicht offen benannt ist, also wie jetzt dieses Beispiel mit der Handtherapie oder auch die Patientin, die du gerade genannt hast, im onkologischen Setting, die ja mit einem ganz anderen Auftrag daherkommen.
Ja, ist eine interessante Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist, weil natürlich wollen wir nicht irgendwas in etwas hineininterpretieren und verschiedene Symptomatiken oder wie sich jemand uns darstellt, kann ganz, ganz unterschiedliche Hintergründe haben und Ursachen haben. Es ist auch nicht so einfach für mich zu beantworten, weil natürlich zu mir Leute kommen, die wissen, warum sie zu mir kommen. Und die kommen auch genau mit den Diagnosen, die irgendwie im Formkreis von Traumafolge eine Rolle spielen. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, was ist das, was vielleicht im sozusagen im massiven Auftreten immer wieder einen Hinweis geben würde, ah, vielleicht ist da noch etwas im Hintergrund, wo man vielleicht auch noch mal eine andere, vielleicht auch noch mal ein, im Assessment auch noch mal anders fragt, ist sowas wie, also zum Beispiel, wenn die Identitätsstörung total stark ist. Also das heißt, du willst mit jemandem Ziele bearbeiten und die kann eigentlich ganz, ganz schwer überhaupt für sich Ziele benennen. So, ich weiß gar nicht, was überhaupt gut, warum, naja, ob das jetzt gut für mich ist oder so, weiß ich nicht. Und auch wenn ihr die nächste Stunde drüber redet, ist wieder was anderes da. Es gibt wenig Kohärenz und so eine Zielstrebigkeit, sag ich mal so, in dem, das will ich eigentlich erreichen. Und ganz oft ist es auch so, es ist also nicht so, dass die nicht eine Vorstellung haben von, das würde ich gern und da würde ich gern hinkommen. Aber das Gap zwischen dem, was ich jetzt bin und wie ich mich jetzt gerade handelnd erlebe und dem, wo ich gern wäre, erscheint ganz oft unüberwindbar. Das kann ich sowieso nicht. Also oft sind das so negative Sätze zu dem, was man vielleicht plant. Die Implementierung dauert ganz lange, ist ganz, ganz kleinschrittig. Also das so, okay, wir haben jetzt was miteinander erarbeitet und dann kommen die zu euch und egal in welchem Fachbereich und sagt, nee, habe ich doch nicht gemacht, habe ich gar nicht dran gedacht, hat nicht funktioniert. Und wenn das immer wieder vorkommt, würde ich irgendwann mal denken, was spielt denn da im Hintergrund eine Rolle? Warum ist denn das eigentlich nicht? Also macht man vielleicht sowieso, aber es könnte eben sein, dass jemand sagt, bin ich gar nicht wert, ja, ist gar nicht, dass da rauskommt am Ende, ich kann mir eigentlich gar nichts Gutes tun. Oder es kommt zum Beispiel raus, ich habe mir gar nicht gemerkt, was wir gesagt haben beim letzten Mal. Könnte zum Beispiel bei einer Dissoziation eine Rolle spielen, ne? Oder bei einer zu starken Fatigue, dass jemand rausgeht und eigentlich die ganze Zeit wie weg war und immer genickt hat und euch auch noch angeguckt hat, aber eigentlich so ein Gefühl von, der ist eigentlich total weggedriftet. Und das ist ganz wichtig, weil in der Dissoziation können wir nicht lernen, ne? Das funktioniert nicht. Und dann geht der halt raus und hat eigentlich nichts mitgenommen. Wüssten wir natürlich, okay, wir müssen an der Dissoziation arbeiten, dass derjenige hier präsent sein kann, etwas mitnehmen kann, damit er es im Alltag dann auch anwenden kann. Aber das ist zum Beispiel was, da würde ich ganz massiv hingucken, wenn jemand sagt, ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Oder, also gerade wenn es vielleicht auch eher körperliche Behandlung ist und um Berührung und so ging und jemand kommt und sagt, oder auch immer wieder einschläft oder so, also wirklich so auch so körperlich so weggeht, das würde ich auch, da würde ich auch mich nochmal hinsetzen und sagen, ich brauche sie schon präsent. Wie kriegen wir das denn hin? Ja. Ganz, ganz negative Selbstabwertungen würde ich immer wieder, da würde ich genauer hingucken. Also wenn jemand sich wirklich so gar nicht mag und auch wenn Verhaltensweisen immer weiter dysfunktional bleiben. Also vielleicht gar nicht das, was ihr erarbeitet, aber das, was sie trotzdem aus ihrem Alltag berichten. So, ne? Dann war ich irgendwie wieder dreimal die Woche in der Kneipe und war total zugedröhnt und habe sowieso nichts weiter mitgekriegt. Dann ist es ja nett, dass sie dann vielleicht irgendwie ihre Hand wieder bewegen können, Aber ob sie ihren Alltag wirklich bewältigen können, ist dann eben die andere Frage. Und dann würde ich als Ergotherapeutin immer noch mal weiterdenken und noch mal nachfragen. Also es, und gleichzeitig gibt es dann oft so eine Rigidität. Also es ist sehr unflexibel, es kann sich nicht angepasst werden an, ah, das, was ich jetzt gerade hier erarbeitet habe, das kann ich dann in der Uni anwenden, das wende ich in meiner Beziehung an, das wende ich mit meinen Kindern an, sondern ja, okay, in der Uni, da war ich jetzt, aber wie? Das heißt jetzt auch, ich kann jetzt auch bei meinen Großeltern zur richtigen Zeit aufschlagen oder so, ne? Es gibt so eine, so nicht so eine wirkliche Handlungsflexibilität, ein, das, was ich so habe, auf das kann ich immer zurückgreifen, das kann ich auch überall anwenden. Das ist ganz oft nicht der Fall. Es ist sehr so, ah ja, so mache ich das, wie so ein Schema, nach dem ich handle, aber nicht eben, in dem das fülle ich aus, wenn es da ist. Ne? Das würde ich sagen. Nervosität, vielleicht irgendeine Form von dysfunktionalem Verhalten, die sitzen vor euch und fangen an, sich so rumzupulen oder sitzen so nervös und schickeln die ganze Zeit so rum. So ein auffälliges Lachen, so ein schamhaftes, immer wieder so ein, ah, also, obwohl sie vielleicht irgendwas sehr Ernstes berührt. Ne? Das ist so ein bisschen off, manchmal kommt einem das vielleicht vor. Das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern einfach gerade, wenn es so ein bisschen eher so auf so tiefere Fragen, das ist so ein, so eine Form von Verschlossenheit, die aber doch eigentlich zeigt, ich bin eigentlich ganz offen und da, aber eigentlich sagt sie nichts weiter. Misstrauen und dann auch eine starke Form von Kritisierbarkeit. Also zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, ne, ich mache einfach mal eben und dann, weil ich noch vorher eine andere Behandlung hatte, komme ich ein paar Minuten zu spät und mache einfach so weiter. Das wird die sich sehr, sehr, sehr genau merken und wissen, das ist die Therapeutin, die eigentlich zu spät kommt. Und dann bedeutet das, das hat was mit mir zu tun. Das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Es gibt wenig Leichtigkeit. Es ist, hat immer alles hat irgendwie eine Bedeutung. Also die kommt nicht zu spät, weil irgendwas war, sondern weil ich nicht so wichtig bin als Patientin. Ja, und wenn ich sowas höre, dann, ne, also ich mache das sowieso, wenn ich zu spät komme, sage übrigens, ich, ne, ich bin ein bisschen zu spät, tut mir leid, ich war noch so und so, ich mache eine Erklärung, weil ich das schon so denke, aber ich weiß, dass sie trotzdem jetzt für 2 Jahre lang denken wird, ich werde immer zu spät kommen. Und das ist natürlich ganz, ganz, also weil es dann auch darum geht, wie wir uns verhalten. Als Ergotherapeuten wäre es in meinem Dafürhalten traumasensibel nicht richtig zu sagen, oh mein Gott, hab dich mal nicht so, ne? Ich bin ja jetzt nur 2 Minuten zu spät, sondern eher zu verstehen, dass wie tief das gehen kann, so was Kleines, wenn ich das auf den Alltag übersetze, wie dann Beziehungen geführt werden oder eben nicht ge geführt würden, hat natürlich einen ganz, ganz großen Einschnitt im Leben ganz oft. Ne?
Das würde uns fast jetzt mal zur nächsten Frage überleiten. Du hast vorhin gesagt, dass uns ja mehr oder weniger das Stabilisieren ja zugeschrieben wird vom Beruf her. Vielleicht kannst du kurz nochmal darauf eingehen, welche konkreten ergotherapeutischen Ansätze oder Methoden sich eignen, also im Umgang mit traumatisierten Klientinnen und Klienten.
Also wenn wir jetzt tatsächlich sozusagen theoretisch uns einbetten, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die eigentlich so in einem breiten Spektrum sind. Also wenn wir die klassischen Modelle, zum Beispiel wenn ich die Anamnese mache, mache ich das ganz, ganz gerne und oft auch mit dem Kava. Oder ich nehme das CMOP oder aus dem Moho, das OSA und so weiter. Ne? Also da gibt es schon viele Sachen, die man machen kann. Ich finde es ganz schön, von Claire Hooking gibt es diesen betätigungsorientierten Ansatz, wo es um Bedeutung, Form und Function geht. Das finde ich immer so ein schöner, wie so ein Dreisatz im Kopf zu haben von egal, was sie mir berichtet, was sie tut, wie ihr Alltag aussieht, ne, wenn ich mir das so beschreiben lasse, wie stehen sie auf, wie sieht es aus, wie gestalten sie das, immer so, was hat das für eine Bedeutungsebene? Warum tut sie das, auf welche Art und Weise? Aber vor allem eben, was steht dahinter? Weil die Idee dann für mich ist, was, wenn wir was ersetzen, was vielleicht jetzt dysfunktional ist und dass wir ein funktionales Verhalten vielleicht anbahnen können, wäre es wichtig, die gleiche Bedeutung zu finden, weil das ist schön, wenn wir das eben finden können. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das finde ich so in klassischen Modellen nicht immer. Bei Mo finde ich schon ganz schön. Es ist schön beschrieben und auch so gerade mit so Interessencheckliste und so können wir das ganz gut rausfinden. Bei das, genau, das finde ich eigentlich, diese Sachen finde ich ganz schön. Das O-Tippen finde ich auch okay. Ich bin noch nicht ganz so ganz, ganz tief drin, aber die Assessments sind auch super. Habe ich auch jetzt beim Kongress nochmal mehr zugehört. Und das fand ich total hilfreich, auch weil es auch so eine Klarheit und gleichzeitig aber ganz, ganz breit auch abfragt, ne? Also, und die eben die Bedeutungsebene auch so viel drin hat. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir in dem Bereich, wahrscheinlich überall, aber auch in dem Bereich eben immer wieder auf die Bedeutung gucken, um von dort aus etwas Neues etablieren zu können und das immer wieder übersetzen zu können. Weil wenn jemand diese Bedeutung auch spüren kann in dem, was ich tue, ne, und sich damit verbinden kann, dann hat das einen ganz, ganz großen Selbstwirksamkeitseffekt, in meiner Erfahrung zumindest. Und das finde ich fast das Basale daran, wenn in meiner Arbeit, ne? An sich, an was wir in Assessments und so nutzen können, ist ganz, ganz viel da. Und die Methodiken, also wenn du tatsächlich, also ich habe zum Beispiel eine Patientin, die ist schwer traumatisiert, hat eine KPTBS und leidet ganz, ganz schwer unter ganz depressiven Episoden auch immer wieder. Und wir machen die Therapie im Laufen. Wir gehen einfach dabei. Und das ist, sagt sie zumindest selber, bringt ihr viel, viel mehr, als wenn wir eben am Tisch sitzen und dann irgendwie praktisch uns darüber unterhalten, was kann sie machen, oder wir arbeiten direkt praktisch, sondern es ist wie so ein, als hätten wir so ein Initiation, so eine Beweglichkeit bringt, also die Bewegung bringt Beweglichkeit auch im Geist und dann sozusagen in der Idee, was kann das auf Handlungsebene bedeuten. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz wichtig zu gucken, dass wir so flexibel sind als Ergotherapeuten. Na,
Vielleicht,
wir sind,
genau,
ja.
vielleicht können wir gleich mal rübergleiten in ein Fallbeispiel. Die nächste Frage
Ha.
wäre: Anhand eines Fallbeispiels, wie kann ein traumatischer Hintergrund in einer ergotherapeutischen Behandlung sichtbar werden und wie können wir damit umgehen?
Also auch das ist, ne, so bei mir ist es ja so, dass die Leute kommen und ich weiß, dass sie einen traumatischen Hintergrund haben. Aber ich finde tatsächlich, dass der traumatische Hintergrund und das, was das sozusagen zeigt, sich vor allem in der Verstecktheit zeigt und das, was es eigentlich bedeutet, oft erst nach einer Weile im therapeutischen Prozess sichtbar wird. Also das Misstrauen oder sagen wir mal, vielleicht noch nicht mal ein Misstrauen, aber ein nicht großes Vertrauen in das, etwas sich verbessern kann, aus dem, wie ich mich jetzt fühle, dauert ganz, ganz lange. Und dann irgendwann erscheint aber eine gewisse Form von tatsächlich eigentlich erstmal zeigen, was alles da ist. Also die hohe Funktionalität bei traumatisierten Menschen spielt leider im ergotherapeutischen Prozess erstmal eine ganze Weile eine Rolle. Und man denkt so, ach, das funktioniert eigentlich ganz gut, ich habe da das Commitment und wir können irgendwie arbeiten, das hat sie auch gemacht. Und dann so nach einem, naja, nach so zweiter Verordnung bricht das so plötzlich ein, jemand kommt nicht mehr pünktlich, irgendwas war vielleicht, ne, sagt vielleicht noch mal Termine ab und dann kommt raus, ich habe zumindest irgendwie, ich war irgendwie nicht ganz so freundlich oder ich war kurz zu spät oder irgendwas und plötzlich werden so Dinge schwerer, die erstmal so scheinbar weggesteckt wurden. Und es ist so ein bisschen so diese langsame Öffnung von dem, was eigentlich da ist, an großer Selbstunsicherheit, an alles auf sich selbst beziehen. Und die Beziehungsarbeit wird dann noch mal umso wichtiger. Das ist eigentlich in den meisten, in den allermeisten Fällen. Also es ist vorher wie eine Angepasstheit, aber ein großes eben Funktionieren. Und dann erst kommt eigentlich noch mal so ein Öffnen von, jetzt komme ich eigentlich an. Und das ist, manchmal erinnert es mich an wie so ein Fünfjähriger, der sich eben dann da, wo er gut vertraut, eigentlich so benimmt, dass man denkt so, also ne, mit Tantrin, mit Wutanfällen noch mal hinterfragen, haben Sie das auch wirklich so gemeint? Sind Sie nächste Woche auch noch wirklich da? Und was ist das jetzt eigentlich, was wir hier machen? Und alles noch mal hinterfragt. Und dann muss ich eigentlich umso stabiler sein und das zusammenhalten und zu sagen, das ist das, was wir uns ausgemacht haben, daran arbeiten wir. Ich kann es noch mal klar machen, warum machen wir das? Wohin führt das und so weiter. Also die Herausforderungen auf therapeutischen Seiten werden eigentlich nach einer Weile schwieriger und ich glaube, es ist in anderen Bereichen anders. Es war jetzt wahrscheinlich nicht ein ganzes Fallbeispiel. Wollt ihr, dass ich jetzt an einem Patienten das so?
Nein, nein, das ist
Das ist
schon
ein
okay
bisschen
so.
schwierig, aber so, das würde ich sagen, würde sich, glaube ich, zeigen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch in anderen Fachbereichen so sein kann, wenn doch eine Traumatisierung im Hintergrund ist. Dass ich dann sozusagen außerhalb von dem, was die oberflächlichere Behandlungsidee erstmal war, also auch wenn die zum Beispiel kommen und sagen, ich möchte Stabilisierung, in den seltensten Fällen hören wir nach der Stabilisierung auf. Also wenn sie Stabilisierungstechniken haben, dann fängt eigentlich die wirkliche Therapie erst an. Weil dann sind sie stabil genug, eigentlich hinzugucken,
Das
was
stimmt,
sind
ja.
da für Dinge, mit denen ich umgehen muss. Ja.
Jetzt Die nächste Frage würde ich auch noch gleich einläuten, weil, also zumindest habe ich das auch schon oft mitbekommen, dass es ja auch manchmal um berufliche Abgrenzung geht. Wo hört es jetzt auf? Wo fängt Ergotherapie an? Etc. pp. Und dann gibt es auch den einen oder anderen oder die einen oder andere, die sich da auf den Schlips getreten fühlt, auch fachlich. Wann ist eine Zusammenarbeit aus deiner Sicht zum Beispiel jetzt mit der Psychotherapie oder auch anderen Fachbereichen nötig? Also wo findet denn da auch die Abgrenzung denn statt? Und wie kann diese aussehen?
Also ich finde es eigentlich immer gut, interdisziplinär zu arbeiten. Ich kann jetzt nur für meinen Fachbereich sprechen, aber ich denke, es wäre in vielen Fachbereichen so. Es ist leider so, dass gerade die Zusammenarbeit mit der Psychotherapie wenig stattfindet, einfach weil auch die Versorgung in der Psychotherapie natürlich nicht so gut gegeben ist, weil sie oft nicht psychotherapeutisch angebunden sind. Wenn das aber funktioniert und es tatsächlich auch einen Austausch geben kann, immer natürlich in Transparenz mit der Klientin, dann ist es ganz, ganz hilfreich, weil manchmal tauchen hier Dinge auf, manchmal tauchen da Dinge auf, die können wir nochmal aufgreifen und so weiter. Und das finde ich sehr schön. Ich finde eine große Zusammenarbeit mit der Soziotherapie super, weil mich das nochmal ein bisschen entlastet, auch gerade so in der wirklichen, naja, in allem, was sozusagen die Soziotherapeuten machen. Und die genauso mit der Physiotherapie, das ist allerdings etwas, was ich sehr, sehr selten leider sehe und was ich hoffe, was viel, viel mehr werden wird, weil die eigentlich einen elementaren Bereich abdecken können, gerade was Schmerzen angeht, was aber auch körperliche Regulationstechniken auch angehen kann, ne? Wäre natürlich schöner, wenn es da noch ein bisschen mehr Zusammenarbeit gäbe. Generell, ich weiß, glaube ich, was du meinst, ne? Das ist doch eigentlich Psychotherapie, was ihr da macht. Ich glaube, alles das, was ich heute gesagt habe, hat wenig mit Psychotherapie zu tun. Und es ist einfach wichtig, dass wir klar haben, dass jeder für sich selber klar hat, was ist Ergotherapie. Und das ist nicht immer so. Also es tut mir leid, wenn das so ein bisschen radikal ist, aber ich sitze manchmal in Fortbildung und frage das, wie definiert ihr das denn? Wie definiert ihr die Ergotherapie? Und das ist nicht klar. Und dann kann ich mich nicht abgrenzen. Dann weiß ich nicht, was ist eigentlich sozusagen mein Auftrag und was ist nicht mehr mein Auftrag. Und wenn ich 3 Stunden mit einer Klientin da sitze und sie nur gesprochen hat und sich dadurch vielleicht entlastet hat und wenn ich ganz schlau bin, dann kann ich das auch an irgendwelche Handlungsideen irgendwie anknüpfen. Aber sie hat eigentlich keine betätigungsorientierte Ziel irgendwie weiterverfolgt, dann bin ich in der falschen Rolle.
Finde ich
Das
eine gute
sollte ich für mich
Einschätzung von
in.
dir.
Das sollte ich tatsächlich hinterfragen. Das passiert manchmal. Ein guter Mentor von mir, Martin Bohus, der ja aus der DBT kommt, sagt, dass wenn diejenige jetzt auch beim Friseur sitzen könnte, dann ist es eigentlich keine Therapie mehr. Und ich dachte so, boah, das ist echt hart. Aber recht hat er. Ne, wenn das ist dann hat dann tatsächlich keinen guten Effekt mehr. Natürlich kann das entlastend sein. Und es gibt auch Klienten, die versuchen das immer wieder. Meine Erfahrung ist, dass es dann oft so eine Beziehungsfrage nochmal ist. Glaubst du mir wirklich? Hörst du mich wirklich? Hast du wirklich verstanden, wie schlecht es mir geht? Wenn ich denjenigen gut kenne, bin ich dann manchmal, und ich bin eh als sehr straffe Therapeutin bekannt, unterbreche ich das und sage, was ist das Ziel heute? Wollen Sie das einfach nochmal sagen? Und ich sage nochmal, ich bin Ihre Therapeutin und bleib da. Oder wollen wir gucken, dass wir weiter an Ihren Zielen arbeiten? Ja, das kann manchmal ganz schön hart sein, das würde ich jetzt auch nicht in der ersten Stunde machen, aber manchmal ist es einfach nochmal so ein, ah ja, okay, stimmt, ich kann mal kurz, worum geht's eigentlich? Ne?
Ich finde es mal gut, wie du das auch eingeordnet hast. Mir ist auch gleich mal so ein Beispiel eingefallen. Ich hatte eine Klientin, hat jetzt nichts mit der Psychotherapie zu tun, sondern eben mit der Logopädie. Und dann hieß es, naja, die Logos hatten keinen Platz, also sind wir halt zur Ergotherapie gekommen. Ja, solche Aspekte gibt es da leider. Oder was ich jetzt auch in letzter Zeit oft gehört habe, ich keine Ahnung, ob es stimmt, dass viele Klientinnen zur Ergotherapie geschickt werden aufgrund der Blanko-Verordnung. Weil das eben nicht aufs Budget geht, die Verordnung, und die Physiotherapie ja nur in Anführungsstrichen die Schulter ja drin hat in der Blanko.
Korrekt, oder?
Und also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber deswegen danke nochmal viel für die Abgrenzung. Ich glaube, das
Aber
ist
ich
wichtig.
finde auch, wenn ich das noch dazu sagen kann, einen ganz wichtigen Aspekt, es ist eben auch wichtig, wir sprechen von interdisziplinär, ne? Also dass wir interdisziplinär näher mit dem Klienten arbeiten. Aber ich finde, wir müssen uns auch vernetzen. Also das ist
Absolut.
sozusagen nicht etwas nur dann macht, sondern auch vorher, bevor überhaupt ein Klient in in der Mitte von uns sozusagen sitzt. Ich meine, ich komme ja aus der DBT und die DBT hat immer, der Klient ist Teamklient. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, weil ich bin absolut begrenzt in meinen Fähigkeiten. Ich würde auch niemals pädiatrisch arbeiten, wenn ich das nicht kann. Ich kann das nicht mehr. Ja, ich habe mein Fachgebiet und ich würde auch nicht arrogant behaupten, kann ich jetzt trotzdem machen, weil ich bin ja Ergotherapeutin. Dafür bin ich echt nicht mehr fit genug. Und zum Glück gibt es ganz, ganz tolle KollegInnen, die das machen. Aber das ist, ich muss meine eigene Grenze kennen und in der Grenze kann ich mich dann frei bewegen. Also das finde ich ganz, ganz elementar.
Wie gesagt, ich finde die Einordnung nochmal ganz gut, eben um sich immer wieder zu reflektieren, weil manchmal haben die Leute einfach Redebedarf, manchmal ist es auch Beziehungsaufbau, wo es dazu gehört, aber eben immer kritisch zu hinterfragen, könnte der das jetzt auch mit einem Nachbar besprechen? Und welchen Zielauftrag habe ich denn jetzt eigentlich? Oder beim Friseur, ne? Genau. Und mir hat der Name Teamklient auch sehr gut gefallen. Und das finde ich auch, das ist etwas, was hoffentlich irgendwann, zumindest in meiner Traumvorstellung, in der Versorgungslandschaft irgendwann auch mal Realität wird, dass es diese runden Tische mit allen irgendwie gibt, auch im ambulanten Bereich und nicht nur in Kliniken und im stationären Bereich.
Mich entlastet das auch in meiner Verantwortung dem Klienten
Ja.
gegenüber, ne? Also, weil ich habe es schon auch mit Menschen zu tun, die ja manchmal schwer suizidal sind, ne? Wo ich irgendwie manchmal auch in Sorge bin und oder wenn ich in Urlaub fahre, überlege ich mir, oh, und wenn ich aber weiß, das ist ein Team, ne? Und wir sind alle irgendwie an einem Strang und wir sind demjenigen gut gewidmet. Das ist natürlich auch immer wichtig. Gerade im Kontext von Borderline gibt es ja oft dann so Team, auch Überforderungen und so weiter. Und wir sind da aber gut und gut aufgestellt, dann ist das für den Therapeuten selber auch entlastend. Und das ist natürlich total wichtig, weil wir wirklich schwere Arbeit leisten.
Ja, da könnten wir noch ein neues Fass aufmachen. Das soll aber nicht Thema der Folge sein mit Therapeuten Psychohygiene, die in dem Fall tatsächlich auch irgendwie leider nicht gegeben ist. Das besprechen wir aber vielleicht irgendwann anders mal. Vielleicht fühlt sich jetzt der ein oder andere auch noch mal so ein bisschen von dir angefixt und denkt sich, ja, doch, das ist so ein Feld, das ich noch so gar nicht auf dem Schirm hatte. So, welche Fortbildung, Literatur oder Netzwerke kannst du denn empfehlen, um sich als Ergotherapeut in diesem Feld auch weiterzubilden?
Also, das ist wirklich schwierig, weil es gibt nicht so viel bisher. Es gibt Anke Schreiners Fortbildung beim DVE, traumasensibles Arbeiten in der Ergotherapie. Die habe ich, glaube ich, 2009 oder 2010 schon gemacht. Und Anke und ich sind ja auch sehr kollegial miteinander verbunden, jetzt auch mit dem Buch. Das finde ich eine gute Grundlage auch, weil es sowohl das Theoretische als auch Praktische erste Anregungen bringt, um zu arbeiten. Das würde ich jedem empfehlen, der wirklich sagt, das möchte ich machen. Ich finde die DBT tatsächlich gut, wenn es eben auch um Stabilisierungstechniken geht. Also gerade Skills wirklich zu kennen. Und es sind ja nicht nur Skills zum Stabilisieren, sondern auch für Beziehungsaufbau und Co. Könnte ich, also ich meine, damit mache ich Werbung für mich selber, aber das würde ich auch empfehlen, weil das wirklich eben so handlungsorientiert ist, dass ich das wirklich bewundernswert finde, dass es sowieso nicht nur Ergotherapeuten finden, machen. Und das gibt es natürlich in verschiedenen Fachbereichen. Ne? Das haben wir für die Adoleszenten, das haben wir in der Forensik, das gibt es für Essstörungen. Also da würde ich sagen, ist vor allem die Evidenz so stark und vor allem auch die traumasensible Evidenz, also das auch mitzudenken, finde ich ganz, ganz gut. Es gibt diese IBT in der Pädiatrie, das ist die, oh, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgesprochen heißt, das ist für ganz, ganz junge Neugeborene, Beziehungsarbeit, also bindungsorientierte Therapie. Für Eltern und Kinder, also vor allem Eltern mit Traumahintergrund oder traumatische Geburt. Das ist auch sehr ergotherapeutisch, machen auch manche Ergotherapeuten in der Praxis schon. Also gerade wenn man so ganz früh pädiatrisch auch arbeiten will, was natürlich toll wäre, weil man es dann akut sozusagen direkt angehen kann. Ich finde ja eine Form oder ich fände eine Form von sensorischer Integrationstherapie ganz schön, auch für Erwachsene tatsächlich, weil wir zu wenig mit dem Nervensystem arbeiten, finde ich. Da kann ich aber nicht sagen, dass ich jetzt irgendwann irgendwas weiß, wo das tatsächlich schon mit vorkommt. Also das ist so, wirklich schwierig. Literatur, unser Buch kommt jetzt bald. Wir haben wirklich versucht, viel zu, also nicht, weil ich das jetzt damit erarbeitet habe. Das gibt es auch auf Englisch ganz toll, Occupational Therapy im Kontext von Trauma und so weiter, wo ganz viel Fachkapitel eben auch drinstehen. Wie sieht Arbeit in dem und dem Bereich aus, wo Trauma eine Rolle spielt, mit Geflüchteten, mit LGBTQ, Rassismuserfahrungen und so weiter. Also das ist, haben wir versucht, ganz, ganz breit auch aufzustellen. Das kann vielleicht interessant sein.
Sehr schön. Wir können ja die ein oder ein nein.
Der
Mein
Wackelkontakt.
hast vorhin schon gesagt, hat einen Wackelkontakt, ich brauche ein neues Kabel. Egal, muss ich rausschneiden. Ich habe vorhin schon die ganze Zeit Angst gehabt, dass dieses blöde Kabel kommt.
Ich bin ganz froh, dass es dir passiert, Robert, und ich hier so um mein Mikro sitze und bloß nicht zusammen, weil ich ja immer
Ja.
so viel mit den Händen rede und das so
Ja,
nicht
ich
umschmeiße.
eigentlich auch, aber heute nicht.
Ja.
Ich steige nochmal in die Frage ein.
Ja.
Wir können ja den einen oder anderen Vorschlag auch gerne in die Shownotes mit reinschreiben. Das wäre eine
Gerne.
Idee. So können die Hörerinnen und Hörer nochmal ganz in Ruhe nochmal schauen, was es da gibt und sich die Titel vielleicht auch rauskopieren und dann irgendwo einfügen, ist immer ein bisschen einfacher. Ich würde zur letzten Frage kommen. Eine Frage, die wir eigentlich allen Gästen stellen. Das muss nicht unbedingt fachlich beantwortet werden. Das kannst du machen, wie du möchtest. Wer oder was hat dich auf deinem bisherigen Lebensweg inspiriert und tut es vielleicht immer noch?
Oha. Interessant. Also was mich immer schon interessiert oder inspiriert hat, ist ganz, also Literatur. Tatsächlich spricht mich Literatur immer an, vor allem Literatur, die irgendwie plötzlich was beschreibt, wo ich denke, das kann nur ich wissen, das hat nur ich so als Gefühl in mir. Und das sind tolle Frauen, Siri Hustvedt, Anne Carson, aber auch Chris Kraus und so. Das finde ich immer ganz tatsächlich, also kreativ inspirierend, um weiterzudenken. Was mich immer wieder beeindruckt, ist tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, aber ich finde die Tiefe und Stärke, die viele meiner KlientInnen vor allem haben, bei den Lebensgeschichten berührt mich einfach wirklich immer wieder ganz, ganz tief. Also, dass jemand so aufstehen kann und dann natürlich immer wieder struggelt und das ist wirklich immer irgendwie auch eine lange Arbeit. Aber dass das eben so ist, finde ich ganz beeindruckend. Also die Kraft, die dahinter steckt und die Empathie, die daraus oft für andere, also gerade in Gruppen, im Gruppensetting, wie sie verstehen können, wie andere sich fühlen, sie sich da einfühlen können, das inspiriert mich total, weil ich ganz oft auch ungeduldig bin und auch so manchmal ärgerlich werde und das hilft mir. Also das, ne, dann denke ich so, also wenn diejenigen schon so geduldig und immer freundlich auch sein können, in den meisten Fällen freundlich. Ich habe sehr viel wenig Unfreundlichkeit erlebt in meinen wirklich jetzt schon fast 20 Jahren. Und was ich außerdem wirklich als beeindruckendes Meilenstein fand, war mein Master. Ich habe ja diesen International Master of Occupational Science gemacht. Und ich habe vor allem das ProfessorInnen-Team, vor allem Debbie Kramer-Roy und Claudia Galli und so, die habe ich einfach als so auf Augenhöhe, und zwar wirklich auf Augenhöhe, interessiert an dem, was ich mache. Bis heute, wenn ich ihr heute irgendwie eine E-Mail schreibe und sage, hey Debbie, ich habe da noch mal eine Frage. Ach, ich erinnere mich noch und so und so. Also das ist wirklich beeindruckend. Jemand, der so gestanden ist, so viel geforscht hat, so viel weiß, also viel mehr, als ich irgendwie jemals wissen werde. Und immer noch den Geist dafür hat, freundlich zu sein und nochmal, und ja, guck mal, guck doch nochmal dahin und hier habe ich noch Literatur. Das fand ich ganz, ganz inspirierend tatsächlich. Also auf so einer Persönlichkeitsebene. Ja.
Vielen Dank, liebe Diana.
Ja. Liebe
Dankeschön,
Sabrina.
dass du dich unseren Fragen gestellt
Ach
hast.
so, gerne,
Und
es war schön. Schade, dass es schon vorbei ist.
ja,
Ja.
falls ihr, liebe HörerInnen, jetzt noch Fragen an Diana habt, dann könnt ihr die natürlich stellen. Entweder auf Instagram unter unserem Post oder dort als persönliche Nachricht oder auch unter info@performance-skills.de. Da beantworten wir auch immer fleißig eure Anfragen bzw. leiten diese weiter. Und weil ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht aufgehört hat bei bei Neugeborenen und traumasensibilisierter Ergotherapie bei den Eltern und so, da kann ich mir, weiß ich schon, wo bei dem einen oder anderen die Löcherchen aufgegangen sind. Von daher meldet euch gerne, wir leiten das gerne weiter. Und ja, ansonsten gibt es von mir nichts mehr zu sagen. Vielen Dank, dass du da warst.
So
Und liebe
gerne.
HörerInnen, wir hören uns beim nächsten Mal.
Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, Diana, dass du da warst. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Performance Skills, der Podcast.